Wer Nachrichten verfolgt, spürt etwas von der Arroganz der Mächtigen, den Kriegen der Völker und der tiefen Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden. Viele fragen sich, ob Gott all das sieht und wie seine Gerechtigkeit sich durchsetzen wird. Das Buch Jesaja öffnet einen weiten Horizont. Gottes Gericht ist nicht ein sinnloses Zerstören, sondern ein heiliger Weg, auf dem er den Stolz der Nationen erniedrigt, Christus als Gottmenschen hervorbringt und sein auserwähltes Volk Israel wiederherstellt. Mit Auswirkungen bis hinein in das tausendjährige Königreich und die neue Schöpfung. Demütigendes Gericht, warum Gott den Stolz der Nationen erniedrigt. Wenn Jesaja über das Land spricht, das voll von Silber und Gold ist und dessen Schätze kein Ende haben, zeichnet er kein fernes, exotisches Bild, sondern beschreibt ein Herz, das sich in Besitz und Macht einrichtet. Sein Land wurde voll von Silber und Gold, und seine Schätze haben kein Ende. Sein Land wurde voll von Pferden, und seine Wagen haben kein Ende. Sein Land wurde voll von Götzen. Reichtum, militärische Sicherheit und religiöse Formen verschmelzen zu einem System, in dem der Mensch das Werk seiner eigenen Hände verehrt. Jesus nennt diese Macht Mammon und stellt unmissverständlich klar, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn Geld, Nation, Sicherheit und Erfolg den Charakter eines Herrn annehmen, wird das Herz unweigerlich hochmütig, es verlässt die Demut des Empfangens und tritt in die Selbstsicherheit des Beherrschens ein. Ihr Land war voller Götzen, sie warfen sich vor dem Werk ihrer Hände nieder, vor dem, was ihre Finger gemacht hatten. Sie waren nicht nur an Geld reich, sondern auch an Götzen. Götzen gehen immer mit Geld einher. Das gilt auch für die weltlichen Menschen von heute, wenn solche Menschen an Geld reich sind, sind sie auch an Götzen reich. Deshalb wird Geld Mammon genannt. Weil die Nationen auf ihre Götzen vertrauten, richtete Gott sie, um sie zu demütigen. Darum reagiert Jehova so ernst auf Hochmut und Götzendienst. Er richtet nicht, weil er dem Menschen den Wohlstand neidet, sondern weil dieser Wohlstand zu einem geistlichen Gefängnis geworden ist. Die Bilder in Jesaja 2 sind eindringlich, Zedern des Libanon, Eichen Baschans, hohe Berge, steile Mauern, alles Symbole für menschliche Größe, nationale Stärke und stolze Selbstabsicherung. Über all das hat sich Jehova einen Tag vorbehalten, dass es erniedrigt werde. Wenn Gott Systeme erschüttert, wenn vermeintlich Unantastbares wankt, entlarvt er die Zerbrechlichkeit dessen, worauf wir uns gestützt haben. Es ist ein demütigendes Gericht, aber es entspringt einem eifersüchtigen, liebenden Herzen, das den Menschen aus der Umklammerung seiner falschen Sicherheiten lösen will. Dieses Gericht hat ein klares Ziel, die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt und der Hochmut des Mannes wird gebeugt werden. Aber der Herr wird hoch erhaben sein, er allein, an jenem Tag. Gott sucht die Exklusivität seiner Herrlichkeit nicht, weil er uns verdrängen möchte, sondern weil nur in seiner Erhöhung unsere Befreiung liegt. Solange der Mensch hoch steht und Gott niedrig, ist das Verhältnis verkehrt, und der Mensch bleibt innerlich unruhig und ungeschützt. Indem Jehova alles menschlich Erhabene beugt, öffnet er einen Raum, in dem der Mensch wieder als Geschöpf atmen kann. Lasst ab vom Menschen, in dessen Nase nur ein Hauch ist. Denn wofür ist er zu achten? Dieser Ruf ist kein Zynismus über die menschliche Schwäche, sondern eine liebevolle Erinnerung an die Wahrheit. Unser Atem ist geliehen, unsere Tage sind begrenzt, das macht uns nicht wertlos, aber es entlarvt jeden Anspruch auf letzte Sicherheit als Illusion. Wer diese Linie in Gottes Handeln erkennt, entdeckt hinter den harten Bildern des Gerichts ein tiefes Erbarmen. Wenn der Mensch sich in Felslöchern versteckt, vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, ist das nicht das Ende, sondern ein Übergang. Alles, was sich vor Gott nicht halten kann, bricht, alles, was in Gott gegründet ist, bleibt. Das demütigende Gericht ist darum eine Einladung, die falschen Herren zu entlarven und innerlich Abstand zu gewinnen von dem, was uns bisher definierte. Gerade in Zeiten, in denen Sicherheiten wanken, kann der Gedanke tröstlich werden, dass nicht Chaos, sondern ein heiliger Gott die Geschichte erschüttert. Er zerschlägt nicht, um zu zerstören, sondern um Raum zu schaffen, damit sichtbar wird, was immer schon wahr war, allein Jehova ist fest, tragfähig und würdig, unser Vertrauen zu tragen. In dieser Erkenntnis beginnt eine neue Freiheit, eine Freiheit, die sich nicht mehr an das klammert, was fallen muss, sondern sich dem anvertraut, der bleibt. Sein Land wurde voll von Silber und Gold, und seine Schätze haben kein Ende. Sein Land wurde voll von Pferden, und seine Wagen haben kein Ende. Sein Land wurde voll von Götzen. Man wirft sich nieder vor dem Werk seiner Hände, vor dem, was seine Finger gemacht haben. Die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt, und der Hochmut des Mannes wird gebeugt werden. Aber der Herr wird hoch erhaben sein, er allein, an jenem Tag. Gottes ernstes Gericht über Hochmut, Reichtum und Götzendienst ist Ausdruck seiner eifersüchtigen Liebe, indem er die selbstgemachten Sicherheiten erschüttert, löst er unser Herz von falschen Herren und führt uns in die befreiende Wirklichkeit, dass nur er allein fest, zuverlässig und vertrauenswürdig ist. Der Gottmensch Christus, Spross Jehovas und Frucht der Erde. Auf dem Hintergrund der erniedrigenden Gerichte beginnt bei Jesaja ein neues Bild aufzuleuchten. Wo der Stolz der Nationen erniedrigt wird, erscheint eine Person, die keine menschliche Selbsterhöhung braucht, weil sie in sich selbst die Herrlichkeit Gottes und die Vorzüglichkeit der Menschheit vereint. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels. Der Spross des Herrn weist auf Christus in seiner Gottheit hin, er entspringt Jehova selbst, ist die zarte, aber kraftvolle neue Entfaltung des dreieinen Gottes in der Geschichte. Gott bleibt nicht fern, sondern geht in Christus gleichsam in die Zeit ein, in ihm wächst eine göttliche Wirklichkeit in die verwüstete Menschheitsgeschichte hinein. In 4 Stunden und 2 Minuten finden wir 2 auffallende Ausdrücke, der Spross Jehovas und die Frucht der Erde. Diese beiden bilden ein Paar und veranschaulichen die 2 Naturen Christi, die göttliche und die menschliche Natur. Der Spross Jehovas bezieht sich auf die Gottheit Christi und zeigt seine göttliche Natur, und die Frucht der Erde bezieht sich auf die Menschheit Christi mit seiner menschlichen Natur. Als der Spross Jehovas geht Christus aus Gott hervor. Als die Frucht der Erde wächst Christus, der einen aus Staub gebildeten menschlichen Leib hat, aus der Erde hervor. Gleichzeitig nennt Jesaja ihn die Frucht des Landes. Damit wendet sich der Blick zur Erde, zur Menschheit. Christus ist kein scheinbar menschliches Gottesbild, sondern wahrer Mensch, verwurzelt im Staub dieser Welt. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes, heißt es von ihm, und der Herr selbst spricht von sich als dem Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, um viel Frucht zu bringen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Als Spross Jehovas und Frucht der Erde ist Christus der Gottmensch, er bringt die Herrlichkeit Gottes in die Tiefe der Menschheit hinein und trägt gleichzeitig die menschliche Geschichte in die Gegenwart Gottes. Für den Überrest Israels bedeutet das, ihre Zierde ist nicht mehr nationale Größe, sondern eine Person, ihre Herrlichkeit ist nicht mehr ihr eigenes System, sondern der Gottmensch in ihrer Mitte. Jesaja vertieft dieses Bild, indem er Christus als göttliche Decke und als menschliche Zuflucht schildert. Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Die Sprache erinnert an die Wolken und Feuersäule über dem Zelt der Zusammenkunft in 2. Mose, Gott umgibt sein Volk mit seiner Gegenwart, bedeckt, schützt und leitet es. Im Licht des Neuen Testaments erkennen wir darin Christus selbst, der als Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes wohnt. Seine göttliche Herrlichkeit ist kein abstrakter Glanz, sondern eine schützende Wirklichkeit, ein Dach über allem, was Gott gehört. Doch diese göttliche Decke ist zugleich menschlich Naum über den Tabernakelcharakter, heißt es, und ein Laubdach wird zum Schatten dienen bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Die Hitze steht für die brennende Last des Lebens, für Druck und Überforderung, Regen und Sturm für Bedrohungen, die von außen auf uns einprasseln. Christus als Gottmensch begegnet beidem, in seiner Gottheit ist er der unerschütterliche Schutz, in seiner Menschheit der mitfühlende Hohepriester, der die Hitze und den Regen am eigenen Leib erfahren hat. So offenbart Jesaja eine Person, die zugleich hoch erhaben und zutiefst zugänglich ist. In ihr finden Israel und die Nationen jene Ruhe, die weder politischer Erfolg noch religiöser Eifer geben können. Wer auf diesen Gottmenschen blickt, darf entdecken, dass Gott mitten in den Gerichten eine neue Mitte schenkt, nicht ein verbessertes System, sondern einen lebendigen Christus, in dem sich göttliche Herrlichkeit und menschliche Nähe für immer verbunden haben. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels. Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Und ein Laubdach wird zum Schatten dienen bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Christus als Spross Jehovas und Frucht der Erde zeigt, dass Gott mitten im Gericht keine abstrakte Lösung bringt, sondern eine Person, in der göttliche Herrlichkeit und menschliche Nähe eins sind. Wer sich innerlich an diesen Gottmenschen anlehnt, findet in allen Erschütterungen einen schützenden Himmel über sich und eine verständnisvolle Gegenwart an seiner Seite. Wiederherstellung Israels und Segen für die Nationen. Nachdem Jesaja den Stolz der Nationen entlarvt und den Gottmenschen als Spross Jehovas und Frucht der Erde vorgestellt hat, richtet sich der Blick auf die Wiederherstellung Israels. Diese Wiederherstellung beginnt nicht mit triumphalen Parolen, sondern mit Reinigung. Wenn der Herr den Kot der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus dessen Mitte hinweggespült hat durch den Geist des Gerichts und durch den Geist des Ausrottens, dann ist der Weg frei für eine neue Ordnung. Der gleiche Geist, der richtet, reinigt, das Feuer, das verbrennt, läutert. Aus dem Gericht geht ein Überrest hervor, von dem es heißt, wer in Zion übrig geblieben und wer in Jerusalem übrig gelassen ist, wird heilig heißen, der zum Leben aufgeschrieben ist in Jerusalem. Heilig heißt hier, für Gott ausgesondert, zu ihm hin abgesondert und mit ihm durchsättigt. Israel wird nicht einfach rehabilitiert, sondern innerlich neu ausgerichtet. Der Herr wird den Kot der Töchter Zions abwaschen und die Blutschuld Jerusalems aus ihrer Mitte hinwegspülen durch den Geist des Gerichts und den Geist des Ausrottens. Der Geist wird zuerst kommen, um zu richten, und dann, um zu brennen. Auf dieses gereinigte Volk legt Jehova seine schützende Gegenwart, wie einst in der Wüste. Über Zion spannt er eine Decke der Herrlichkeit, und aus dieser Mitte heraus gewinnt Israel eine neu bestimmte Berufung. Diese Wiederherstellung bleibt nicht auf Israel begrenzt, sie hat weltweite Konsequenzen. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Der Berg des Hauses des Herrn steht für das wiederhergestellte Königreich Israels, erhoben über alle anderen Berge, die Königreiche der Nationen. Die Völker kommen nicht, um Israel zu bewundern, sondern um den Gott Israels zu suchen. Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. In dieser Vision wird deutlich, dass die Wiederherstellung Israels der Schlüssel für den Segen der Nationen ist. Der Gottmensch Christus inmitten eines gereinigten Volkes wird zur Quelle einer neuen Weltordnung. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Kriegsmittel werden zu Werkzeugen der Fruchtbarkeit, Energie der Zerstörung verwandelt sich in Kraft zur Bebauung. Hosea greift dieses Bild auf und setzt es in einen Bund der Schöpfung um, und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren des Erdbodens. Und Bogen und Schwert und Krieg zerbreche ich aus dem Land. Und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Unter der Herrschaft des Messias findet nicht nur Israel Ruhe, sondern die ganze Schöpfung atmet auf. Sacharja ergänzt die Perspektive der Nationen, noch werden Völker und Bewohner vieler Städte kommen. Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Herrscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Die Bewegung kehrt sich gleichsam um, bis dahin war Israel den Nationen hinterhergelaufen, jetzt nehmen die Nationen den Rockzipfel eines Juden und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. So wird Israel im tausendjährigen Königreich zu einem priesterlichen Volk für die Erde, ein lebendiger Vermittler zwischen dem Gottmenschen Christus und den Nationen. Aus dem erniedrigenden Gericht erwächst eine Ordnung, in der Gott in seinem Volk wohnt, sein Reich sichtbar wird und seine Herrlichkeit sich in einem konkreten Frieden ausdrückt. Und es wird geschehen, wer in Zion übrig geblieben und wer in Jerusalem übrig gelassen ist, wird heilig heißen, der zum Leben aufgeschrieben ist in Jerusalem. Wenn der Herr den Kot der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus dessen Mitte hinweggespült hat durch den Geist des Gerichts und durch den Geist des Ausrottens. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Die Wiederherstellung Israels durch den Gottmenschen Christus öffnet den Raum für weltweiten Frieden und Segen, und gerade diese zukünftige Gewissheit ermutigt heute, die Gegenwart nicht aus den Brüchen der Geschichte, sondern aus der Treue Gottes zu seinem Plan zu deuten und im Licht seiner kommenden Herrschaft zu leben. Herr Jesus Christus, Spross Jehovas und Frucht der Erde, vor deiner Schönheit, Herrlichkeit und Heiligkeit wird aller menschliche Hochmut klein. Danke, dass selbst deine Gerichte nicht zum Verderben, sondern zur Wiederherstellung, zur Offenbarung deiner Herrlichkeit und zum Kommen deines Reiches führen. Wo unsere Herzen noch an Geld, Sicherheit und selbstgemachten Götzen hängen, schenke ein tiefes Werk deines richtenden und brennenden Geistes, damit alles, was nicht von dir ist, weicht und du allein erhoben wirst. Lass dein Licht in die Dunkelheiten dieser Welt scheinen, tröste dein Volk Israel und bereite die Nationen darauf vor, unter deiner milden und gerechten Herrschaft Frieden zu finden. Stärke den Glauben, dass du mitten in den Erschütterungen dieser Zeit deinen Plan voranbringst, bis du als König sichtbar herrschst und wir in deiner Gegenwart in Licht und Frieden leben. Amen.